Hi und herzlich willkommen beim IKEA Interview Podcast im Leben und Daneben. Der Podcast, in dem wir über das Gefühl von Zuhause sprechen. In uns selbst, mit anderen Menschen oder auch an einem bestimmten Ort. Und heute geht es darum, sich in sich selbst zu Hause zu fühlen. Und zwar mit der eigenen Sexualität und Identität. Jochen Schropp, Moderator, Schauspieler, Autor und Podcaster, hat lange gewartet, sich als queer zu outen. 2018 schreibt er einen öffentlichen Brief im Stern und spricht aus, was er schon lange fühlt. Er stößt damit eine große Veränderung in seinem Leben und seiner Karriere an. 2022 folgt sein Buch Queer as Fuck – Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Was hat das Outing mit ihm gemacht? Mit welchen Konflikten sehen sich queere Menschen immer noch konfrontiert? Und was können wir alle tun, um eine offene und vielfältige Gesellschaft zu fördern? Ich freue mich, dass du heute da bist, Jochen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wann und wo fühlst du dich denn am meisten zu Hause? Ich habe so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, du hast ein Grundstück oder ihr habt ein Grundstück in Brandenburg. Du bist öfter in Kapstadt. Du lebst in Berlin. Mhm. Was muss denn oder wer muss dabei sein, dass du sagst, ich fühle mich zu Hause?
Oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Wer dabei sein muss? Also tatsächlich, ich bin ja fast, oder wer weiß, werde im November noch 45. Das heißt, ich bin eigentlich aus dem Kuscheltieralter raus, aber ich reise immer noch mit so einer kleinen Maus, die mir mal jemand geschenkt hat. Und die ist auf jeden Fall immer ein Teil des Zuhausefühlens, denn ich bin ja auch beruflich viel unterwegs. Ich hatte jetzt dieses Jahr viel in Köln zu tun, habe mir da eine Wohnung genommen und habe mich dann nie so richtig zu Hause gefühlt. Und wenn ich aber abends in meinem Bett liege und habe diese kleine Maus in der Hand, dann ist das immer so ein bisschen Gefühl von zu Hause. Oh Gott, jetzt habe ich eigentlich schon das Schlimmste von mir offenbart. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich, glaube ich, zu Hause in Berlin in meiner Wohnung am allerwohlsten fühle, weil die habe ich selbst eingerichtet. Und jedes Mal, wenn ich da nach Hause komme, denke ich, ach, habe ich's schön.
Cool. Und wie sieht diese Maus aus? Da bin ich jetzt neugierig.
Also diese Maus ist wirklich nicht groß. Ich würde sagen, vielleicht 10 Zentimeter hoch. Es ist einfach so eine kleine, süße Maus. Und es ist aber schon sehr oft passiert, dass diese Maus mitgewaschen wurde, wenn ich in Hotels war. Also dann haben die das Bett abgezogen, haben nicht gesehen, dass diese Maus da drauf lag. Und dann stehe ich da unten an der Rezeption und sage, hallo, mein Name ist Jochen Schropp. Ich bin in Zimmer 501. Und sie haben meine kleine Kuschelmaus, glaube ich, mitgewaschen. So, und dann guckt mich die Rezeptionistin oder der Rezeptionist mit großen Augen an und aha, okay, ja, da gucken wir mal nach. Ah ja, wir haben unten jetzt leider in der Wäsche nichts gefunden, wir müssen mal bei der Wäscherei anrufen. Und dann wird sie, aber also bisher wurde sie immer gefunden und dann hatte ich auch einmal einen richtig schönen kleinen Brief dann. Oh, dann haben sie die Maus da so schön drapiert und haben dazu geschrieben, Herr Schropp, wir sind sehr glücklich, dass wir Ihre Maus wiedergefunden
haben. Schön, dass Sie dich schon so lange begleitet haben.
Ja, die hat mich wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Mäuschen habe ich jetzt schon seit 8 Jahren oder so.
Krass.
Ja, und wenn ich die vergesse, wobei ich die wirklich eigentlich nie vergesse, dann fühle ich mich so, als würde irgendwas fehlen, wenn ich, also wie mit der Knirschschiene. Ich gehe auch mit Knirschschiene ins Bett. Wenn ich die nicht anhabe, dann habe ich auch immer das Gefühl, da fehlt mir was. Und so ist es mit der Maus auch.
Ah.
Und es tut mir leid, dass ich jetzt nicht gesagt habe, zu Hause fühle ich mich, wenn mein Mann an meiner Seite ist oder meine beste Freundin Birte. Das ist natürlich auch der Fall. Aber es ist halt die Maus.
Und die kann man auch nicht so leicht überall damit hinnehmen, wo du unterwegs bist.
Das stimmt. Da müsste ich dann immer Sperrgepäck aufgeben oder ein extra Ticket kaufen. Ja, das ist nicht so einfach. Und die können ja auch manchmal einfach aus Zeitgründen nicht da sein, wo ich bin.
Eben. Ich habe auch gelesen, dass du super gerne kochst.
Ich koche wirklich sehr gerne und dafür brauche ich immer Zeit. Und ich habe jetzt gerade so ein paar Wochen in Berlin, also 3 Wochen am Stück, das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und habe jetzt, glaube ich, jede Woche bestimmt 4-5 Mal gekocht. Dann geht man natürlich auch mal essen. Ich bin auch ein großer Besteller. Ich liebe es, Essen zu bestellen. Aber ich koche wirklich am allerliebsten. Und dann aber natürlich, auch wenn ich dann bei mir zu Hause bin und alles da habe. Also wenn ich dann in irgendwelchen Produktionswohnungen bin oder sowas, die sind ja oft sehr spärlich ausgestattet, da ist es nicht so leicht.
Und hast du gerade einen momentanen Favorit?
An Essen?
Mhm, an Gerichten, die du gerne kochst?
Boah, da gibt es so viel. Ich koche tatsächlich sehr gerne was aus der Levante-Küche, also so ein bisschen israelisch-arabisch. Das gefällt mir sehr gut. Da braucht man allerdings auch immer die Zutaten, die bei mir dann auch gerne mal schlecht werden, weil ich dann länger nicht da bin. Italienisch geht immer, also Pasta-Gerichte. Es gibt so eine ältere Influencerin, die heißt die Pasta-Queen. Die macht sehr lustige Videos, auch ganz viel mit ASMR, also wo sie dann so reinflüstert oder irgendwie aufs Mikro klopft oder irgendwie sowas. Und da habe ich das Kochbuch geschenkt bekommen, da koche ich sehr gerne draus, ja.
Schöne Inspiration.
Ja.
Wenn du dir dieses Gefühl von zu Hause heute anschaust, gibt es da Parallelen zu dem, was du als Kind kennengelernt hast?
Ja, also familiär Auch, aber auch vor allem, weil ich mir es immer schon sehr schnell oder sehr früh als Kind schon schön gemacht habe. Also meine Eltern haben irgendwann unser Haus aufgestockt, sodass meine Schwester und ich ja eine komplette Etage für uns hatten. Und da durften wir uns dann das Zimmer einrichten. Meine Schwester war 13, ich war 15 und wir hatten halt ein bestimmtes Budget und durften uns dann eigens die Möbel aussuchen. Und das war wahnsinnig aufregend. Und ich habe es schon immer geliebt, gerade im Herbst oder Winter mir Kerzen anzumachen. Ich liebe Duftkerzen. Und das habe ich eigentlich auch so mit ins Jetzt genommen. Und mein Papa hat immer sehr gerne gekocht. Also mit dem habe ich eigentlich früher auch immer am Herd gestanden und von dem habe ich das eben auch so ein bisschen übernommen.
Cool, also hat sich einiges durchgezogen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Wie bist du denn eigentlich aufgewachsen?
Ich bin in Hessen aufgewachsen, in der Nähe von Gießen, einem kleinen Dorf. Das heißt Langgöns, kennt kein Mensch, außer man kommt vielleicht aus der Frankfurter Gießener Gegend, weil wir eine Autobahnausfahrt haben. Das ist dann so, ja, Langgöns. Aber Langgöns ist gar nicht so ein unbekanntes Örtchen, was die Menschen angeht, die dort groß geworden sind. Ich bin beispielsweise mit Eva Briegel, der Sängerin von Juli, in die Grundschule gegangen. Lars Ament ist ein Autor und auch so ein bisschen so ein Motivational Speaker. Der kommt aus meiner Gegend, aus meinem Dorf, kommt außerdem sein Bruder Christoph Ament, der ist Chefredakteur vom Zeitmagazin. Also es ist so ganz verrückt, weil es ist wirklich so eine Großgemeinde von 10.000 Menschen. Aber ich glaube, in meinem Ort, also in der Hauptgemeinde, gibt es 2.500 EinwohnerInnen. Also insofern...
Ein Nest der Kreativen.
Ja, irgendwie dann schon. Jan Köppen, der Moderationskollege, kommt auch aus der Gegend. Mein Vater war der Lehrer von Til Schweiger. Also es ist so ein bisschen weird, wie wir da alle so zusammenkamen aus dieser Gegend, ja. Aber eben ganz, ganz klein, ganz familiär. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Arzthelferin, hat sich aber dann auch freigenommen erstmal, als wir geboren wurden. Die hat dann später wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe in so einer Straße gewohnt, die aufgebaut war wie so ein Ring. Und da gab es sehr viele junge Familien. Das heißt, wir haben im Sommer sehr viel zusammen unternommen und gespielt. Und es war ein sehr freies Aufwachsen.
Schön. Gabst du dich als kleiner Junge so ein Lieblingsspiel, so ein Lieblingshobby? Du hast eben schon gesagt, du mochtest Kerzen schon immer.
Gut, ich habe jetzt keine Kerzen gegossen, aber ich, Kerzen, ich glaube als Kind jetzt noch nicht. Das kam dann eher so als Teenager oder so. Ne? Also als ich dann das erste Mal auch in den USA war und dann irgendwie diese mittlerweile penetranten Yankee Candles oder sowas gekauft habe, die würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Da habe ich jetzt einen anderen Geruchssinn. Naja, also für mich als schwuler Junge war es natürlich so, dass ich immer gerne mit Puppen gespielt habe. Ich habe halt einfach gerne mit Barbies gespielt, hatte glaube ich 7 Stück und eine Skipper, die Schwester von Barbie und den Ken. Und mit Eva Briegel beispielsweise war ich in der 2. Klasse so 3 Wochen zusammen, was natürlich absolut da ein Hirngespinst war. Aber ich war mit ihr zusammen, weil sie eben auch Barbies hatte, beziehungsweise so Cindys, das waren so Ballerinas. Die fand ich ganz aufregend. Also habe ich das mit Eva gespielt und das war natürlich für mich auch gar nicht so leicht, also weil das natürlich gesellschaftlich nicht anerkannt war, mit Puppen zu spielen. Ich weiß noch, mit 10 habe ich so eine richtige, ich weiß nicht, es war keine Babypuppe, Zapf war die Firma, die stellen glaube ich gar keine richtigen Puppen mehr her. Also es war so eine Puppe, die aussah wie ein kleines Mädchen, also die hatte lange braune Haare und ein Kleidchen an, einen soften Körper und dann eben die Gliedmaße waren dann eben aus so Kunststoff. Und die habe ich geliebt, Yvonne. Und der habe ich die Haare geflochten. Und ich habe auch eine Schminkpuppe irgendwann mal bekommen. Allerdings die billige, die konnte man einmal schminken und dann nie mehr. Aber meine Eltern haben sich drauf eingelassen. Und das finde ich natürlich total toll.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ne? Wie haben denn deine Eltern reagiert, als sie gemerkt haben, unser Junge spielt mit Puppen?
Normal. Mhm. Also auch wenn ich jetzt mit meiner Mutter so ein bisschen ein schwieriges... Ich will nicht sagen, schwieriges Verhältnis habe, aber ich kann mit ihr über viele Dinge nicht reden. Sie blockt da ab und ich habe sie eben auch gefragt, gerade als ich dann auch das Buch schrieb, wie kann es denn sein, dass du nie drauf kamst, dass ich schwul sein könnte? Ja. Und sie meinte einfach, das wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Und das ist für mich eigentlich kaum nachvollziehbar, weil gerade in dieser Zeit, also ich bin ja in den 80ern groß geworden, ich war auch sehr modeaffin und so, also das ist schon komisch, dass man sich das nicht... überlegt oder vielleicht auch nicht bewusst machen möchte. Ich habe das Gefühl, jetzt vielleicht dadurch, dass mittlerweile mehr darüber gesprochen wird oder Queerness einfach eine größere Sichtbarkeit hat, dass vielleicht Eltern da auch ein anderes Augenmerk drauf haben. Aber vielleicht auch dann nur in unserer Großstadtbubble und vielleicht ist das in kleinen Dörfern, wo ich ja wie gesagt auch aufgewachsen bin, immer noch anders.
Also es gab keine Abwertung oder Ablehnung von diesen Interessen, die du gezeigt hast, aber es gab auch keine... Förderung von dem,
was vielleicht da sein könnte oder ein Ansprechen?
Doch, das gab's dann eher im Theaterbereich. Also ich habe früher mit meiner Großcousine, wir haben oft die Ferienzeit miteinander verbracht und wir haben ganze Radiosendungen aufgenommen. Also wirklich so mit Stauschau, Nachrichten, Buchempfehlungen, Interviews, die wir uns ausgedacht haben. Das fand ich immer ganz toll. Und ich finde das so lustig, wenn man das jetzt dann so sieht, dass Kinder ja sich auch gerne präsentieren und auf irgendwelchen Geburtstagen dann Aufführungen machen wollen und mit welcher Werf und mit welchem Selbstbewusstsein die das machen. Ja, das finde ich immer ganz kurios und das habe ich eben auch gerne gemacht. Und da haben mich meine Eltern dann irgendwann mal zu einem Vorsprechen ans Gießener Stadttheater geschickt oder haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Ich war da Statist, also ne, kein Redeanteil. Aber ich durfte dann in 2 Theaterstücken mitmachen, habe 5 Mark verdient und durfte danach dann zu einer großen deutschen Fastfood-Kette oder internationalen Fastfood-Kette, die es damals eben nur in dieser Stadt gab und eben noch nicht an jeder 2. Autobahnausfahrt und habe dann 2 Hamburger mir davon kaufen können. Das cool. War schön. Ja.
Und in dem Zuge wurde es dann mehr zu einem Thema in eurer Familie oder?
Die Homosexualität? Mhm. Nee, gar nicht. Wie gesagt, also über die Homosexualität haben wir nie geredet, aber sie haben halt meine Bedürfnisse oder das, was mich interessiert hat, das haben sie gefördert. Es war aber auch so, dass ich in meiner Jugend sehr gehänselt wurde. Also das war so zwischen 13 und 15 und wirklich massiv und eben auch nicht nur von einer Gruppierung, sondern es waren 3 Jungsgruppierungen, die nichts miteinander zu tun hatten, weswegen es, glaube ich, richtig hart für mich war. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, an was es lag. Ich glaube, ich war schon recht feminin als Jugendlicher und hatte natürlich auch die hübschesten Mädchen als meine besten Freundinnen. Und früher war das auch so, also ich meine, Schwuchtel ist immer noch leider eins der gravierendsten Schimpfwörter an Schulen insgesamt. Aber bei mir wurde da einfach der Nerv getroffen. Ne? Also vielleicht habe ich da einfach ein bisschen zu überreagiert einmal. Und dann war ich eben die Schwuchtel und mir wurde das Bein gestellt, mir wurde Schwuchtel ins Ohr geflüstert. Also die anderen haben das gar nicht so mitbekommen, meine MitschülerInnen. Aber für mich war das einfach richtig schlimm. Ich habe mich dann irgendwann in den Ferien auch nicht mehr getraut, mit meinen Freundinnen ins Kino zu gehen oder ins Freibad zu gehen. Denn da gab es einen Vorfall, wo ich von einer Gruppe Jungs so lange unter Wasser gehalten wurde, dass ich dachte, dass ich ertrinke. Und die haben das natürlich so aufgebaut nach außen hin, als wären wir alle Kumpels und würden uns gegenseitig so ein bisschen tunken und Spaß haben. Das waren halt, ich weiß nicht, 5, 6 Leute. Ich war halt alleine und für mich war das einfach traumatisch.
Auf jeden Fall.
Ich konnte dann eine Zeit lang abends nicht mehr einschlafen, habe dann immer sehr viel geweint und meine Mutter hat das irgendwann mitbekommen und hat mich gefragt, was denn los sei. Und dann habe ich halt gesagt, ja, hier, ich werde gehänselt und was sagen die denn zu dir? Dass ich schwul bin und Schwuchtel. Und dann hat meine Mutter halt gesagt, naja, aber das Gute ist ja, du bist nicht schwul. Deshalb musst du dir das ja nicht zu Herzen nehmen. Und das war halt damals ihre Art und Weise, damit umzugehen. Was natürlich aus psychologischer Sicht absolut falsch ist und was ich nie vergessen habe.
Und wie ging es dir dann in dem Moment, als du gemerkt hast, okay, meine Mama sieht mich offensichtlich nicht so, wie ich mich sehe? Oder war dir das damals schon bewusst? Also hattest du für dich die Klarheit, ich bin schwul?
Also eigentlich wusste ich das, glaube ich, schon immer. Und das erste Mal, dass ich das so realisiert habe, war, glaube ich, so mit 4 oder 5, weil wir da immer Urlaub gemacht haben auf Texel, einer Nordseeinsel. Und dort waren wir immer am Nudistenstrand, am FKK-Strand, weil das der schönere Strand war. Und als Kinder sind wir halt entweder ins Meer gegangen, um Pipi zu machen, oder eben oben in die Dünen. Und das schien retrospektiv jetzt der Schwulenstrand gewesen zu sein. Da lagen halt lauter nackte Männer. Und das hat mich jetzt sexuell nicht erregt, um Gottes Willen. Ja, also nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, aber es hat mich irgendwie, ich fand das aufregend.
Ja.
Also ich bin da gerne durch die Gegend gerannt und habe mir das angeguckt. Das ist jetzt nur so was, was ich jetzt so im Nachgang, glaube ich, so empfunden habe. Und dann war es aber natürlich so, dass ich das nicht wahrhaben wollte. Ne? Also als dann die Pubertät anfing, habe ich natürlich schon versucht, mich auf die Mädchen zu konzentrieren und auf die Frauen zu konzentrieren. Und ich glaube, sexuell haben die mir halt gar nichts gegeben, aber ich hatte schon auch Freundinnen, für die ich eine große Liebe empfand, was ich ja heute immer noch kann. Also das ist halt eine andere Art, das ist halt eine platonische Liebe, aber das waren eben Menschen, die mich verstanden haben und die gleichen Interessen hatten wie ich.
Hast du dich dann nicht sehr alleine gefühlt? Zu Hause zu wissen, hier werde ich nicht verstanden. Dann in der Schule, okay, hier werde ich gehänselt, hier werde ich sogar verletzt und unterdrückt und hier habe ich Angst.
Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich, glaube ich, nicht alleine gefühlt, weil ich eben auch gute Freunde und Freundinnen hatte, auch wenn die das nicht wussten. Aber da habe ich mich wohl gefühlt und da habe ich mich sicher gefühlt. Aber ich bin dann ein Jahr lang nach Amerika gegangen, habe ein Highschool-Jahr gemacht. Da habe ich mich sehr alleine gefühlt, aber nur die ersten 3 Monate, weil ich einfach niemanden kannte. Und mit meiner Gastschwester habe ich mich so mittelverstanden. Ja, also mit der bin ich dann nach der Schule irgendwie in den Park gegangen. Die hat dann da gekifft. Dann habe ich irgendwie gewartet, bis sie fertig ist. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also es war so, wir hatten halt irgendwie nichts gemeinsam. Und dann habe ich angefangen, dort Theater zu spielen. Und da habe ich mich dann auf einmal total gesehen gefühlt, weil ich gleichgesinnte Menschen hatte. Damals hat man gesagt, ich bin bi. Da waren dann ein paar bisexuelle Menschen dabei, die sich halt da so ein bisschen ausprobiert haben. Und ich habe mich damals in meinen besten Freund verliebt und habe dann mit dem quasi so eine geheime Beziehung gehabt. Und die war aber schon sehr intensiv, also so eine richtige Teenie-Beziehung. Wir haben dann in seinem Auto geknutscht, weil wir wussten ja nicht, wohin. Wobei, doch, ich durfte ja eigentlich keine Mädchen mit in mein Zimmer nehmen. In Amerika sind sie ja manchmal da so ein bisschen konservativ. Jungs waren ja okay. Insofern,
gut für dich.
Konnten auch Spaß in meinem Zimmer haben, ja. Und da habe ich dann, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verstanden, wer ich bin. Weil ich aber auch angefangen habe, eben, ja, Aktivitäten zu machen, die mir total viel Spaß gemacht haben. Eben wie für die Schülerzeitung schreiben, Theater zu spielen, in Musicals mitzuspielen, im Chor zu singen. Lauter so Sachen, die es an deutschen Schulen damals oder in meiner Schule damals so nicht gab.
Und was hat das mit dir gemacht? Also, wenn du das mal so rückblickend beschreiben würdest, das muss doch wie ein innerliches Aufwachen sein, oder? Wie fühlt sich das an, wenn das auf einmal da sein darf und wenn sich das so entfalten darf?
Ja, ihr könnt mich jetzt gerade nicht sehen, aber Linda kann mich sehen. Ich habe ein Riesengrinsen im Gesicht. Es ist einfach, ja, was ist das? Das sind Schmetterlinge im Bauch. Das ist einfach das größte Glücksgefühl. Ich finde, als Erwachsene haben wir dieses Glücksgefühl nur noch so selten, was total schade ist. Ich habe es tatsächlich immer noch, wenn ich auf der Bühne stehen darf, aber dann eben so als Gruppenerlebnis. Deswegen liegt mir die Schauspielerei auch, glaube ich, immer noch so am Herzen, weil gemeinsam was entstehen zu lassen, ist für mich einfach das größte Glück. Als Moderator natürlich auch, aber da bin ich ja meistens alleine vor der Kamera, nur hier und da dann eben mit jemand anderem oder auf der Bühne. Und deswegen liebe ich einfach dieses zusammen etwas entstehen lassen. Und ich bin auch ein absoluter Fan von Musicals. Jetzt sind wir in Deutschland natürlich sehr von Disney-Musicals geprägt, die schön sind, aber halt nur eine gewisse Sparte des Musicals abdecken. Aber es gibt so viele Musicals, die tiefer gehen, die ganz großartige Botschaften haben. Disney-Musicals natürlich auch, aber eben für Erwachsene vielleicht auch gemacht sind. Und da gibt es Musicals, da setze ich mich rein und ab Minute 1 heul ich. Und bis der Vorhang gefallen ist, bin ich voller Emotionen und bin aber eben glücklich.
Schön, dass es was gibt, wo du das für dich so wachhalten kannst.
Ja, ich mache es halt zu selten, ne? Ja. Aber die Momente kommen immer wieder.
Ja.
Und dann brechen bei mir alle Dämme. Ich weine dann auch gerne. Also ich finde Weinen zum Beispiel total befreiend, das liebe ich.
Und der Ursprung war in Amerika.
Der Ursprung war in Amerika.
Hat's begonnen. Mhm. Cool. Und wie ging es dann für dich weiter? Du bist dann zurückgekommen?
Bin dann zurückgekommen, hatte natürlich riesen Liebeskummer, weil mein Kumpel oder meine Affäre, mein Freund, wie auch immer, das war ja dann, also wir waren ja nie offiziell zusammen. Und ich habe dann damals sehr viel telefoniert natürlich mit meinen FreundInnen in Amerika und auch mit ihm und hatte Telefonrechnungen von irgendwie 600 Mark oder so, ja, die ich dann von irgendeinem gesparten Geld oder von Geld, was meine Eltern mir angelegt hatten, dann irgendwie bezahlen musste und mich da auch noch bei der Bankangestellten rechtfertigen musste, warum ich so hohe Telefonkosten hatte. Das ist ja heutzutage alles viel leichter. Und dann kam irgendwann der Anruf von einer guten Freundin von mir, dass er eben mit einer Schulfreundin rumgemacht hat auf einem Geburtstag. Und das war natürlich für mich ganz, ganz schrecklich. Und dann fiel natürlich mein Traumschloss wie ein Kartenhaus zusammen. Mhm. Ich war dann in den Sommerferien das Jahr drauf wieder da. Da haben wir uns auch gesehen. Er hat mich auch nochmal in Deutschland besucht. Das war halt dann alles anders. Es war halt dann nur noch freundschaftlich. Aber was ich da dann gelernt hatte, war, dass viele meiner MitschülerInnen, die eben Theater-Nerds waren, dass die dann eben schon auf der Uni waren, dass die Theater studierten oder eben teilweise schon in Berufen arbeiteten oder Ausbildungen machten, wo sie sich sehr frei fühlten. Und da habe ich dann die ersten gleichgeschlechtlichen Beziehungen miterlebt und habe eben gesehen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie ich das vielleicht denke. Denn ich bin einfach wirklich in einer Gegend aufgewachsen, wo es das einfach nicht gab. Also wir hatten den schwulen Metzger. Das wurde immer geflüstert, dass er schwul ist, wo ich mir auch dachte, warum wurde das überhaupt immer dazu gesagt? Weil es sollte ja eigentlich total egal sein, ob der Metzger oder wen der Metzger liebt, sagen wir es mal so. Und das hat mich alles im Kopf so eingeschränkt. Ich habe, glaube ich, auch das erste schwule Pärchen mit 15 in Gießen gesehen, in der Einkaufsstraße, und bin den 1,5 Stunden hinterhergelaufen, weil ich das so aufregend fand. Und das ist natürlich heutzutage anders, weil es eine andere Sichtbarkeit für queere Menschen gibt. Und ich kann es einfach nur Leuten ans Herz legen, da gerade, wenn sie Eltern sind, ihren Kindern gegenüber offen zu sein und eben zu fragen, was brauchst du von mir, wie geht's dir? Und das habe ich eben von meinen Eltern, ja, auch nach meinem Coming-out so nicht erfahren.
Hm. Du hast es ja sehr, sehr lange für dich behalten, dass du schwul bist und dass du dich zu Männern hingezogen fühlst.
Wie meinst du das?
Na, du hast dich ja erst 2018...
Naja, das war ja öffentlich. Aber geoutet bei meinen Eltern, bei meinen Freundinnen und bei allen anderen Leuten habe ich mich ja mit 18...
Mit 18, okay.
Ja, also das war... Das ist natürlich jetzt immer noch recht spät, wenn man sich die Jugend heutzutage anguckt, die sich ihrer Sexualität sehr viel früher bewusst sind. Aber ich wollte dich jetzt auch gar nicht unterbrechen, weil vielleicht ging es ja in der Frage auch eben um das späte öffentliche Coming-out.
Ja, was mich interessiert ist, wie hast du das geschafft, deinen Beruf und deinen Werdegang als Schauspieler, als Moderator so zu gehen, was ja sehr öffentlich ist,
ja,
ohne das mit der Öffentlichkeit zu teilen, was du für eine sexuelle Orientierung hast?
Ich bin da immer sehr offen mit umgegangen. Also ich habe das allen KollegInnen erzählt, das wusste jeder. Und auch später dann, wenn ich auf Veranstaltungen gegangen bin, habe ich auch meine Partner gerne mitgenommen. Aber es gibt eben dieses unausgesprochene Gesetz, dass man Leute nicht outet. Deswegen haben das eben JournalistInnen nicht gemacht. Ich hatte einmal die Situation, dass mich jemand unter Druck gesetzt hat, was schrecklich für mich war. Aber ansonsten muss ich sagen, musste ich mich nicht verstecken. Das stimmt auch nicht. Natürlich habe ich mich versteckt. Wenn ich mich von meinem Partner verabschiedet habe auf der Straße, dann haben wir uns halt gedrückt. Oder es gab einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Also natürlich ist das jetzt ganz anders und ich fühle mich viel freier. Aber ich bin eben noch in der Zeit aufgewachsen, wo homosexuelle Menschen, queere Menschen immer negativ dargestellt wurden oder häufig negativ dargestellt wurden, wo es ja die Paradiesvögel mit den abgeklappten Handgelenken gab, die als Witzfiguren dargestellt wurden. Wenn ich jetzt an Traumschiff Surprise oder der Schuh des Manitou denke oder diese Art des Humors. Und wenn du dann natürlich auch noch in einer, wie ich fand, offenen Familie aufwächst, die aber da keinen Blick drauf hat oder die mich dahingehend jetzt nicht irgendwie aufgeklärt hat, dann fühlst du dich halt immer falsch und schlecht und hast das Gefühl, das wird dir alles ruinieren. Und natürlich hatte ich damals auch mit ProduzentInnen darüber gesprochen. Ich habe ja eine Serie gedreht, die hieß Sternenfänger, da war ich eben eine Projektion für junge Mädchen und Frauen. Und als ich dem Produzenten dann erzählt habe, dass ich schwul bin, als es dann zu Presseanfragen und sowas kam, dann sagte der, ach, das war mir von Anfang an klar. Ja, also du hast da irgendwann mal Volleyball gespielt, konntest ja überhaupt nicht mit einem Ball umgehen, da habe ich gleich gesehen, dass du schwul bist und fangen kannst ja auch nicht und so. Und also auch wieder negativ. Auf einmal war alles Negative verbunden mit meiner Homosexualität. Und dann denkst du dir irgendwann, warum soll ich das jetzt machen? Weil ich kann einfach nicht gut werfen, das hat mit meiner Homosexualität nichts zu tun. Ja, ich kenne einen grandiosen Handballer, mehrere grandiose Menschen, die in Ballsportarten oder Mannschaftssportarten brillieren. Ich halt nicht.
Das heißt, das, was du erlebt hast, war, wenn ich hier ehrlich bin, dann wird sich direkt so eine Brille aufgesetzt und all das, was den Menschen scheinbar nicht mehr an mir gefällt oder was irgendwie negativ ausgelegt wird, wird mit meiner sexuellen Orientierung in Verbindung gebracht.
Genau, weshalb ich auch wirklich Bauchschmerzen hatte, bevor ich mich dann öffentlich geoutet habe, weil ich dachte, ich möchte nicht der Mensch sein, der in eine Bäckerei geht oder sowas und der Verkäufer, die Verkäuferin weiß, ach, das ist doch der schwule Schropp. Jetzt ist es mir total egal, sollen sie mich doch labeln. Aber damals wollte ich das irgendwie nicht, weil ich Angst hatte, dass es mir negativ ausgelegt wird.
Ja, und weil das Label in dem Moment sich eher wie eine Stigmatisierung angefühlt hat,
genau,
wie eine Schublade,
genau,
in die man aber auch gar nicht reinpasst. Also eine Schublade, die sich vielleicht jemand dann in dem Moment baut, wo man selber sagt, so nein, das, also ja, Volleyball ist jetzt vielleicht nicht meine Lieblingssportart, aber was hat das mit dem zu tun, wen ich liebe?
Es sind halt Stereotype, ne? Und Stereotype haben natürlich in gewisser Weise auch eine Berechtigung, weil wir uns Menschen daran orientieren und Stereotype entstehen ja auch. Also, ne, ich muss auch sagen, als ich auf der Schauspielschule war, wir konnten so verschiedene Segmente wählen und im Musical-Segment war, glaube ich, ein heterosexueller Mann und die anderen waren halt alle schwul, weil sie es halt lieben, stereotypisch gesehen, weil wir schwulen Männer es halt lieben, zu singen, zu tanzen und ja, so. Aber klar, in dem Sinne war es halt negativ, ja. Mhm.
Und dann entscheidest du dich 2018, den Schritt ganz in die Öffentlichkeit mhm. zu machen. Wie kam das?
Ja, eigentlich wollte ich es schon viel früher machen. Ich hatte damals auch schon erste Gespräche, weil ich natürlich dann auch viele JournalistInnen kannte, die es sehr gerne gemacht hätten. Es gab aber halt die einen, die hätten es gerne gemacht, um vielleicht eine Marke zu setzen in ihrer beruflichen Karriere und weiterzukommen. Und dann gab es die anderen, die wirklich ein Interesse an mir hatten. Ich hatte aber immer so ein bisschen Sorge, dass mir das entgleitet, wenn jemand anders quasi das Interview führt oder irgendwie einen Bericht über mich macht. Und hatte das dann aber auch mit meiner damaligen Schauspielagentur besprochen und die haben mir davon abgeraten und haben halt gesagt, du wirst gewisse Rollen nicht mehr spielen, wir würden dir abraten davon. Mhm. Was ich wirklich schlimm finde, ich war ja damals sowieso unsicher, ob ich es machen soll oder nicht und deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht. Wir haben dann irgendwann nochmal drüber gesprochen, also Jahre später hatte ich dann die Möglichkeit, mit ihnen darüber zu sprechen und nachdem ich das dann öffentlich eben in dem Brief auch erwähnt hatte, waren die echt richtig sauer auf mich, weil sie gesagt haben, ja, wir wurden hier als homophob betitelt und dann habe ich gesagt, das habe ich aber nie gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ihr mir davon abgeraten habt und das habt ihr. Und dann müsst ihr mit der Konsequenz rechnen, wenn ich darüber spreche, weil das, was ihr damals gemacht habt, war nicht okay, in meinen Augen nicht okay. Ja, ihr hättet sagen können, wir möchten dich dahingehend beraten, dass du gewisse Rollen nicht mehr spielen wirst, weil die deutsche Medienlandschaft einfach sehr engstirnig ist, aber wir werden alles als deine AgentInnen für dich tun, dass du trotzdem weiterarbeiten wirst oder dass du andere Rollen spielst. Und ich meine, sie hatten auch nicht Unrecht. Ich spiele zwar in der Serie Tiere bis unters Dach seit 3 Jahren einen Tierarzt, habe da 2 Kinder. Das ist aber auch somit die einzige heterosexuelle Rolle, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Dafür darf ich aber viele schwule Rollen spielen, die eigentlich ein viel größeres Gewicht für mich haben, weil sie aufklären oder weil sie Menschen, die vielleicht Probleme mit Homosexualität haben, so ein bisschen die Scham nehmen. Ja.
Okay, das heißt, es gab erstmal von außen den Impuls, nee, halte ich mal zurück.
Stimmt, aber die Frage war ja, warum habe ich es denn gemacht?
Genau, du machst es aber trotzdem.
Ja, ich habe es dann gemacht 3 Jahre später, weil ich mich mit einem Gastschüler getroffen habe, der früher in meiner Familie gewohnt hat. Der war damals in Berlin beruflich und wir waren Abendessen. Und ich habe natürlich auch in anderen Ländern, in Amerika, in England und auch in Südafrika, in englischsprachigen Ländern, in denen ich mich viel aufhalte, immer wieder die Frage gestellt bekommen, warum bist du eigentlich nicht geoutet? Oder die Leute waren überrascht, dass ich nicht offen zu meiner Sexualität stehe, weil die Länder einfach teilweise schon weiter waren. Die hatten mehr geoutete Persönlichkeiten. Und Dustin hatte mich dann damals das Gleiche gefragt. Und dann habe ich irgendwie drüber nachgedacht und habe gedacht, genau, warum eigentlich? Also eigentlich sage ich immer, wie aus der Pistole geschossen, weil es die anderen nichts angeht. Aber das stimmt ja nicht. Ich finde ja schon, dass es die anderen was angeht, weil es mich ausmacht als Mensch und weil ich viel besser verstanden werden kann, wenn die Menschen mich so sehen, wie ich bin. Jetzt waren natürlich meine engen Freunde und so weiter und so fort. Die wussten das ja alle, ja. Und auch nicht unbedingt nur die engen Freunde. Aber ich habe auch gedacht, ich glaube, ich werde als Jochen anders gesehen, wenn die Leute wissen, wer ich eigentlich bin. Und dann habe ich mich nach dem Abendessen nachts zu Hause hingesetzt und habe angefangen, das Interview selber zu tippen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich verfalle in so eine Briefform und habe das dann zu Ende geschrieben und habe es dann, glaube ich, um 16:30 an 10 Leute geschickt, die mir irgendwie wichtig waren. Habe mich dann ins Bett gelegt, wollte gar nicht mehr aufstehen, weil ich gedacht habe, so oje, was habe ich da gemacht, was habe ich da gemacht? Und dann machte ich meinen Laptop auf, beziehungsweise guckte mein Handy an und hatte halt einfach nur positive Rückmeldungen. Und mein Management, bei dem ich schon sehr, sehr lange bin, also die eher für die Moderation zuständig sind, die haben ja einfach nur gesagt, hey, wir sind so stolz auf dich, richtig cool, dass du das machst. Und mein Schauspielagent, ich hatte die Schauspielagentur dann mittlerweile gewechselt, der hatte mich auch unterstützt und irgendwie habe ich nur Unterstützung bekommen überall her. Und dann habe ich mich da eben für den Stern entschieden, auch aus dem Grund, weil ich einfach wollte, dass das so breit wie möglich gestreut wird, nicht um mehr Aufmerksamkeit auf mich zu bringen, sondern einfach, dass das eben jetzt nicht, ich sage jetzt mal, in Gala oder Bunte steht, wo eh viele Personality-Geschichten drinstehen und wo die Leute vielleicht auch ein bisschen offener sind, weil sie eben sich für solche Geschichten interessieren, sondern wo das vielleicht auch AkademikerInnen lesen oder irgendwelche Leute, die sich für Politik interessieren und die Gesellschaftsthemen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben.
Mhm. Und was hat es dann mit deiner Karriere gemacht? Das ist eben schon so ein bisschen angedeutet, die Rollen haben sich verändert, aber für dich jetzt eher ins Positive?
Ja, also natürlich muss ich sagen, ich habe auch gerne Pilcher gedreht und habe den heterosexuellen Lover gespielt. Also diese Rollen sind halt jetzt weggefallen. Ich muss halt sagen, meine beste Freundin Birte, die ich vorhin schon erwähnt habe, die habe ich zweimal auf dem Traumschiff geheiratet. Die wäre nicht meine beste Freundin, wenn ich diese Rollen nicht hätte spielen dürfen. Und ich habe ein paar andere sehr enge Freunde und Freundinnen, hauptsächlich Frauen, weil die dann eben meine Partnerin waren. Und wenn du 6 Wochen irgendwo im Ausland drehst und viel aufeinander hängst und auch viel Wartezeit miteinander verbringst, dann wächst du einfach zusammen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das würde ich natürlich auch gerne mal wieder machen. Also ich finde es natürlich schon schade, wenn man dann so ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ich glaube, als Moderator habe ich auf einmal nochmal ein ganz anderes Standing gehabt, weil ich eben zu mir stand und weil Leute halt auch hinter die Fassade gucken konnten und ich nicht einfach nur irgendjemand war, der auf der Bühne stand und irgendwas präsentiert hat, sondern ich habe auf einmal Persönlichkeit mitbringen dürfen. Also das habe ich immer schon als Moderator, aber so konnte ich halt 100% ich selbst sein. Und auch wenn ich immer dachte, hey, ich bin ja lässig und ich bin cool und so, kamen dann eigentlich so Rückmeldungen, hey, du bist so bei dir, das ist echt schön zu sehen, wie sehr sich das zu deinen Gunsten entwickelt hatte. Ich habe das gar nicht so empfunden, aber ich glaube, es ist tatsächlich so.
Ja, es ist ja dann oft so ein Gesamtbild von wirklich authentisch sein, wirklich echt sein und mit all dem, was du mitbringst, in dem Moment da sein. Und das spüren ja Menschen.
Ja, und das ist schön. Ja. Also insofern hat es mir nur Positives gegeben.
Das heißt, du warst dann nach deinem öffentlichen Outing nicht mehr in der Situation, wo du das Gefühl hattest, du wurdest diskriminiert oder da wurden eben diese Schubladen so aufgemacht, wie du es davor erlebt hast?
Naja, also ich glaube, wir wissen alle, dass Leute hinter vorgehaltener Hand reden und es sehr viele Neider gibt. Und ne, ich merke das immer wieder, wie wenig Loyalität doch in meinem Business herrscht und wie toll es ist, wenn man wirklich Verbündete hat und Menschen, die an deiner Seite sind. Deswegen weiß ich natürlich nicht, was hinter den Kulissen geredet wurde oder wird oder was bei Besetzungsgesprächen eben passiert oder nicht passiert. Aber so muss ich sagen, war es positiv, ja. Also ich glaube, ich habe aus den eigenen Reihen, also das fand ich so ein bisschen krass. Natürlich, weil ich mich frei bewegt habe in der schwulen Szene, gab es ein Berliner Gratis-Magazin, die dann so einen Artikel rausgehauen haben, der dann hieß, Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch. So nach dem Motto, das weiß ja jeder. Warum macht der sich jetzt so wichtig? Ich habe dem Chefredakteur dann damals allerdings direkt eine E-Mail geschrieben und der hatte meinen Brief noch gar nicht gelesen, denn die Schlagzeilen kommen oft einen Tag vor Erscheinungsdatum raus, weil die ganzen Redaktionen quasi vorab schon das Magazin bekommen. Seine Redaktion hat das Magazin vorher nicht bekommen und deswegen war er da so ein bisschen skeptisch. Nachdem er das dann gelesen hat, hat er seinen Artikel auch revidiert und hat sich entschuldigt. Weil ich glaube, mittlerweile ist es natürlich durch Social Media nochmal so ein bisschen anders, aber es wird eben ganz oft nur drauf geguckt und bewertet, wie ist diese Person? Ist die schwul? Ist die lesbisch? Was weiß ich? Ist die blond? Ist die braunhaarig? Aber es wird ja gar nicht dahinter geguckt. Und ich glaube, wenn wir uns mit unseren Mitmenschen ein bisschen mehr auseinandersetzen, mit unseren ArbeitskollegInnen, mit unseren FreundInnen, die vielleicht nicht ganz nah an uns dran sind, das finde ich immer wieder spektakulär, weil ich ja sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs habe, wo man sehr, sehr eng ist miteinander. Und hatte das letztens mit einer Kollegin von mir, will jetzt nicht sagen, was die gemacht hat, aber der ging es einfach nicht gut. Und ich habe das irgendwie gemerkt. Und wir haben aber zu dem Zeitpunkt schon monatelang miteinander gearbeitet. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass sie ja seit Jahren eine Krebspatientin ist. Also, dass der Krebs immer wieder kommt und jetzt ist sie gerade krebsfrei. Aber sie hat so eine Angst, dass sie muss jetzt zum Arzt und deshalb geht es ihr nicht gut und so. Und ich dachte so, krass, klar arbeite ich mit ihr jeden Tag seit sehr vielen Monaten. Aber dass das natürlich auch ein Teil ihres Lebens ist. Oder dass irgendjemand gerade unglücklich in der Beziehung ist. Oder dass, was weiß ich, jemand gerade irgendeinen anderen schrecklichen Vorfall hatte, das sehen wir oft nicht. Und das finde ich eigentlich so schade.
Und diese Momente, die gab es in deiner Geschichte dann auch nur wenig, dass hinter die Fassade geschaut wird und dass wirklich sich dafür interessiert wurde, okay, wie geht's dir denn mit der Situation, was macht es mit dir?
Ja, doch, das gab es wenig. Also ich glaube, das ist jetzt erst so in den letzten Jahren nochmal mehr so in die Öffentlichkeit gerückt, dass man sich wirklich auch ein Bewusstsein nimmt für die Leute um einen herum, ja. Also, keine Ahnung, ich habe heute Morgen eine Pilatesstunde gemacht und dann kam die Lehrerin irgendwann zu mir und fragt, ob sie mich anfassen darf. Das wäre früher nie der Fall gewesen. Also früher wäre man angefasst worden, um in die richtige Position gedrückt zu werden. Und jetzt wird man aber gefragt, also Consent, ob man denn überhaupt jemanden küssen möchte oder ob es in Ordnung ist, jemanden anzufassen, ist ja mittlerweile auf jeden Fall in bestimmten Bubbles, in bestimmten Blasen auf jeden Fall ein Ding. Und das finde ich irgendwie ganz toll.
Wie würdest du das denn so gesamtgesellschaftlich einschätzen? Queersein in der Medienwelt, in der Kreativwelt. Wie hat sich das verändert von der Zeit, die du jetzt überblicken kannst? Und welche Rolle hat da vielleicht auch Act Out gespielt?
Ja, also Act Out, muss man vielleicht nochmal erklären, war ein Bündnis, kann man sagen, von 185 SchauspielerInnen, mittlerweile sind noch sehr viel mehr dabei, die quasi geschlossen zu ihrer Sexualität Stellung bezogen haben, was natürlich alles viel einfacher gemacht hat, weil es früher zum Beispiel bei Besetzungen natürlich nicht erlaubt war oder nicht okay war, jetzt zu fragen, bist du homosexuell oder bist du queer oder wie auch immer. Das hat sich natürlich dadurch geändert. Das heißt, die Besetzung ist auch anders geworden. Und ich finde eben auch, natürlich finde ich, jeder sollte, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin sollte alles spielen dürfen. Aber als die erste schwule deutsche Serie rauskam, war die halt mit 4 heterosexuellen Männern besetzt. Und ich habe damals die Pressekonferenz moderiert. Es war in Pandemiezeiten, das heißt, die war online und es gab quasi so ein Chat nebenbei. Und da waren so 2 Schauspieler dann dabei, die sich immer so ein bisschen gefoppt haben. Und der eine sagte dann so, oh, ich freue mich schon auf Staffel 2, dann kann ich wieder mit dir rumknutschen und so. Und es war alles so ein bisschen flapsig. Und ich hatte das Gefühl, ihr habt überhaupt nicht verstanden, was für eine Wichtigkeit diese Serie für uns Homosexuelle hat. Und deswegen finde ich es manchmal schon wichtig, dass bestimmte Rollen eben dann auch von homosexuellen SchauspielerInnen gespielt werden, weil das Verständnis für die Rolle einfach viel größer ist. Wenn Sexualität quasi der Hauptfaktor der Geschichte ist. Natürlich kann ein heterosexueller Schauspieler auch einen homosexuellen Mann spielen. Und dann wird ja immer gesagt, aber man muss ja auch kein Mörder sein, um einen Mörder zu spielen. Das ist natürlich absolut richtig. Ich habe da aber irgendwann mal was gelesen. Ich kann es leider nicht mehr, vielleicht kannst du mir das erklären, was da der Unterschied ist. Ich habe es irgendwann mal gelesen, ich kriege es leider nicht mehr hin. Aber das eine ist eben das kommt eben von innen heraus und das andere ist vielleicht, ja, eine Prägung von außen oder so.
Ja, also so wie ich Sexualität verstehe, ist es ja auch ein ganz, ganz großer Bestandteil deiner Identität.
Ja.
Und aggressives und kriminelles Verhalten ist hoffentlich etwas, was sich auf der Verhaltensebene abspielt,
ja.
Wenn es jetzt nicht gerade ein Psychopath ist.
Ja.
Genau, also vielleicht könnte man sagen, da liegt eine Grenze. Ne? Das eine ist wirklich ein Teil deiner Identität, das ist ein Teil deines Kerns, was sich einfach in unglaublich vielen Lebensbereichen, Einstellungen und Gefühlen widerspiegelt. Und das andere ist etwas, was wir auf der Verhaltensebene beobachten, wo es natürlich leichter ist, das zu imitieren und wo man sagen muss, das muss ich jetzt nicht mitbringen. Das wäre jetzt meine erste Erklärung für diese Unterscheidung.
Ja, und mir fehlt da manchmal die Sensibilität. Mhm. Also ich habe letztens auch einen Kollegen getroffen, der ein Anti-Mobbing-Projekt ins Leben gerufen hat. Und der fragte mich dann, ob ich mir vorstellen könne, nächstes Jahr beim CSD auf den Wagen zu kommen. Und sagte dann so, vielleicht gehe ich auch als Transe. Und dann habe ich, weil wir da in der Gruppe standen, habe ich dann nicht weiter groß was dazu gesagt und habe mich dann aber später via Social Media nochmal bei ihm gemeldet und habe gesagt, also erstmal ist Trans ein total negativ konnotiertes Wort, also es ist sehr abfällig. Und zum anderen, wenn du transsexuell bist, dann hast du wahrscheinlich jahrelang mit dir gehadert und gekämpft, um zu deiner Identität zu finden und das dann so abfällig zu sagen oder einfach zu denken, okay, ich ziehe jetzt als Mann Frauenkleider an und bin dann, was auch immer, ne, ich möchte da gar nicht weiter irgendwie jetzt ins Detail gehen, aber und er hat sich dann auch entschuldigt, das hat sich auch bedankt, dass ich ihn da aufgeklärt habe, aber da sieht man einfach wieder, wie unsensibel beziehungsweise wie unaufgeklärt viele Menschen sind, obwohl sie irgendwas mit sexueller Identität zu tun haben.
Das heißt, wir sind eigentlich immer noch an dem Punkt, wo wir daran arbeiten, zu verstehen, ja, dass das was sehr Intimes ist, dass das was sehr Persönliches ist und dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, offen mit allen möglichen sexuellen Orientierungen zu leben, sondern so wie du es jetzt schilderst, musst du immer noch Menschen darüber sensibilisieren und aufklären und sagen so, hey Leute, da geht es jetzt nicht um ein Kostüm, was man anzieht, sondern da geht es um ein Gefühl, um eine Identität, was Menschen manchmal über Jahrzehnte belastet
total. Und
sie davon abhält, ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen.
Genau, und dass es nicht deine Aufgabe ist, das zu bewerten. Mhm. Und ich bin letztens gefragt worden, ob ich es nicht total nervig finde, wie sich die Trans-Community aufspielt und laut ist und damit all die Normalität, sage ich jetzt in Anführungszeichen, die wir als homosexuelle Menschen mittlerweile für uns gefunden haben, kaputt machen. Und ich fand es so eine Frechheit, weil ich gedacht habe, das sind queere Menschen, die gehören zu mir, genauso wie das bisexuelle oder homosexuelle Menschen tun. Und how dare you, dass du als weiße Cis-Frau dich darüber aufregst, nur weil dir es vielleicht nicht passt. Also das ist genauso was, wenn dann CSD ist und sich Leute drüber aufregen, weil sie leicht bekleidete Menschen sehen oder sowas, wo ich mir denke, die gibt's in heterosexuellen Kreisen auch. Also warum wird da jetzt mit dem Finger auf dich gezeigt? Und ich finde, es steht uns einfach nicht zu. Und mir steht als weißer Mensch auch nicht zu sagen, wir haben kein Rassismusproblem, nur weil ich vielleicht nicht rassistisch denke. Erstens kenne ich so gut wie niemanden, der nicht hier und da mal rassistische Gedanken hat, einfach weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo wir natürlich Leute bewerten aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Herkunft. Und natürlich möchte ich das nicht, aber das fand ich während Black Lives Matter teilweise richtig schwierig. Und ich habe mich da mit ein paar Leuten wirklich angelegt, weil sie dachten, sie können darüber bestimmen, ob es denn überhaupt Rassismus gibt oder nicht. Weil ich sehe ja keine Farben. Allein dieser Satz, also du merkst, ich reg mich richtig darüber auf.
Ja, und wir sind doch nicht da angekommen, dass sexuelle Identität in allen möglichen Varianten und in ihrer Buntheit, wie sie da ist, für uns normal ist. Das können wir festhalten.
Und ich kann einfach nur sagen, dass ich immer wieder dran arbeite, jeden Tag. Manchmal werde ich auch müde, weil ich keine Lust mehr habe. Aber das Schöne ist, oder was einen immer weitermachen lässt, sind natürlich dann die schönen Begegnungen, in dem mich eine Frau, also eine ältere Frau, dann irgendwie kontaktiert hat und gesagt hat, nach deinem offenen Brief sehe ich ganz anders auf Homosexualität. Und ich dachte immer, das ist eine Entscheidung, sagte sie. Und dann habe ich gedacht, krass, die hat das eigentlich jetzt erst verstanden mit Mitte 50. Das ist doch toll. Oder wenn mir Mütter schreiben, hey, vielen Dank, dank deines Buches verstehe ich mein Kind besser. Oder ein Junge schreibt mir und sagt, ich habe mich jetzt endlich getraut bei meinen Eltern zu sagen, dass ich schwul bin, weil wir haben letztens eine Sendung mit dir gesehen und meine Mutter hat gesagt, ach, den mag ich so gerne und dann fiel es mir leichter. Also, ne, will mich da jetzt gar nicht päpstlicher machen als der Papst, denn der ist ja katholisch und ich bin schwul. Aber das sind die Momente, wo du dann denkst, so, weißt du, und alle, die es scheiße finden, sollen es doch blöd finden. Ja. Ja. Aber ich mache es ja nicht für euch, die es blöd finden, sondern ich mache es für die, denen es was bringt.
Ja, und du hast eine Bühne und du hast eine Öffentlichkeit und du nutzt sie dazu, die Menschen zu unterstützen und zu inspirieren, die dafür bereit sind.
Ja, genau.
Was würdest du denn sagen, was kannst du anderen queeren Menschen noch mitgeben, die vielleicht noch in dem Prozess stecken und noch ganz viel Ängste haben und Sorgen haben, ob sie zu sich stehen können?
Also ich wünsche mir natürlich für alle von euch, dass ihr jemanden an eurer Seite habt, ob das ein Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied ist oder vielleicht auch jemand von ganz außen, denn es gibt natürlich auch Hilfstelefone oder psychologische Hilfsdienste, die euch unterstützen können, dass ihr einfach jemand habt, der an eurer Seite ist. Und ich muss sagen, für mich, kommt natürlich auch darauf an, wie alt man ist, aber ich habe damals jemanden über einen Chat kennengelernt, der einfach vertrauenswürdig und toll war und der mich so ein bisschen nach Frankfurt mit in die schwule Szene gebracht hat. Und dort habe ich dann eben Leute kennengelernt, die genauso waren wie ich. Und das hat mir einfach sehr viel Mut gegeben. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man sich Gruppen sucht oder Menschen sucht, die einen nicht werten, sondern die einen einfach so auffangen. Und natürlich wünsche ich mir am meisten, dass ihr in Familien aufwachst, die da vielleicht auch schon ein kleines Radar haben und euch vielleicht auch darauf ansprechen, wenn es euch schwerfällt. Aber das kann ich immer nur sagen und dass man sich nicht unter Druck setzen lässt. Also ich finde, wir werden sehr schnell unter Druck gesetzt. Ich wurde auch unter Druck gesetzt einmal von jemandem, für den ich gearbeitet habe. Und die sagte dann auch so, dass du immer noch nicht geoutet bist und so, wo ich dann dachte so, ihr wisst überhaupt nichts über mich. Ihr wisst nicht, warum ich mich noch nicht geoutet habe. Stell mir doch die Frage. Und das finde ich immer wichtig. Also wenn man irgendwie zweifelt, wie man mit jemandem umgehen soll, der sich vielleicht gerade geoutet hat, dann fragt die Person, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich mich verhalten, dass es dir gut geht? Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz oft nicht gestellt wird, sondern man geht von sich aus und sagt dann, das erzählen wir jetzt aber nicht der Oma. Was sollen denn die Nachbarn denken? Das behalten wir jetzt erstmal für uns. Ich habe gestern einen ganz tollen Film gesehen, den kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Der heißt Einfach Nina. Es geht um ein Transmädchen. Also um eine Person, die mit männlichen Geschlechtsteilen geboren wurde, die auf einmal zu der Familie sagt, ich möchte jetzt nur noch Nina heißen. Und der Film ist so positiv erzählt, das finde ich so schön. Also der Vater hat Probleme damit, die Mutter anfangs auch, lässt sich dann aber drauf ein, unterstützt das Kind total. Die Lehrerin ist ganz wunderbar, spielt eine Freundin von mir, deshalb habe ich mir den Film angeguckt. Und die nimmt dieses Kind so wunderbar in dieser Klasse auf. Dann gibt es natürlich die anderen Eltern, die nicht möchten, dass Nina sich mit den anderen Mädchen umzieht, weil sie ja eben noch die männlichen Geschlechtsmerkmale hat und so. Aber es war so ein positiver Film Und das sind immer wieder so Lichtblicke auch in der deutschen Medienlandschaft, wo ich mir denke, da wird sich nicht lustig gemacht, sondern da wird ganz liebevoll damit umgegangen. Und was wir in Deutschland auch gerne machen, ist eben immer die negative Seite zu erzählen. Und ich glaube, es ist Zeit, so ein bisschen umzudenken und eben auch die positiven Geschichten nach vorne zu bringen.
Hm. Was würdest du denn sagen, was hat sich für dich verändert in dem Gefühl, wie du dich selber wahrnimmst, was du dir erlaubst, wie echt du bist oder wie sehr du bei dir bist, von vor dem wirklich öffentlichen Outing zu heute? Wie würdest du das Gefühl beschreiben? Gibt es da ein Bild?
Ich glaube, ich bin nach außen tiefgründiger geworden. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ich war früher befreiter, was ich nach außen getragen habe. Also jetzt nicht meine Persönlichkeit, sondern ich habe früher viel mehr Quatsch gepostet und sowas. Ich würde da so gerne wieder hinkommen, aber ich bin auch so dankbar und glücklich, dass ich relativ wenig Hass im Netz erfahre und ich das natürlich auch jetzt, wo Könes oder überhaupt mentale Gesundheit mehr in den Vordergrund rückt, ich auch sehe, wie viele Leute trotzdem angefeindet werden und so. Aber wenn ich jetzt auf mich gucke, ohne jetzt drüber nachzudenken, was andere Leute von mir denken, dann bin ich auf jeden Fall viel mehr bei mir und habe viel mehr Rückgrat. Also ich kann mich viel besser für andere Leute einsetzen und ich mochte es immer am meisten, wenn Fair Play war. Ja, also ich glaube, wenn man einmal den Mund aufgemacht hat und zu sich stand, dann kann man einfach auch für andere Leute einstehen. Und es gibt einfach genug Leute, die noch nicht die Kraft haben oder vielleicht auch nicht die Mittel haben, für sich einzustehen. Und das mache ich dann, das mache ich irgendwie ganz gerne und ich ruhe irgendwie in mir. Also natürlich habe ich auch meine Problemchen und bin rastlos und will dann dies und will jenes und denke mir, warum habe ich den Job nicht bekommen und das würde ich gerne machen und oh, ich brauche eine Auszeit und ich muss atmen. Aber ich habe insgesamt, glaube ich, mehr zu mir gefunden und auch wie ich meinen Tagesablauf gestalte und so weiter. Ich nehme mir mehr Zeit für mich und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich mich weniger mit mir selbst beschäftigen muss oder wie andere Leute mich sehen.
Weil es einfach klar ist, wer du bist.
Und ich glaube, ich bin auch tatsächlich ein viel besserer Schauspieler geworden, als ich das damals war, weil ich mich immer von außen gesehen habe und natürlich auch aufgrund des Mobbings immer gedacht habe, okay, ich bin vielleicht zu feminin und wie muss ich jetzt sein, um die Rolle richtig gut rüberzubringen? Und im Endeffekt hat mich das aber einfach nur blockiert und eher steif und hölzern wirken lassen. Und jetzt gebe ich einfach nichts mehr drauf. Und das ist irgendwie, das ist ein schönes Gefühl.
Ja, es einfach fließen zu lassen.
Genau, ja. Das ist gut. Ja,
ja, schön, dass du uns heute so ein bisschen mitgenommen hast.
Ja, vielen Dank.
In deine Geschichte und in die ganzen Höhen und Tiefen und die großen Wendepunkte und die kleinen Ereignisse, die so vieles verändert haben.
Ja, danke dir.
Und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du keine Folge mehr von uns verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.